Willkommen zu Gelbtöne. Schön, dass du hier bist. Ich bin Patrick Schüler und das ist unsere Leonard-Weiß-Plattform für Warum-Erzähler und Einblickgeber. Heute mit einer Sonderreihe zum Thema Herzgesundheit. Dafür covert meine Kollegin Dr. Bettina Rakowitz unseren Podcast.
Ja, Patrick, da bin ich auch schon. Wir haben insgesamt 4 Episoden für euch vorbereitet und uns dazu jeweils 2 externe Partner an Bord geholt. Thomas Krug und Kardiologe Dr. Markus Knapp. Los geht's! Viel Spaß beim Zuhören.
So, herzlich willkommen zur heutigen Serie, zur heutigen Ausgabe unserer Serie zum Thema Herzgesundheit. Wir haben uns, wie beim letzten Mal, 2 Experten mit ins Boot geholt. Und zwar begrüße ich ganz herzlich Thomas Krug und Dr. Markus Knapp für diese Runde heute.
Ja, Bettina, vielen Dank und ich hoffe, es ist für dich okay, wenn wir heute wieder im Du bleiben miteinander. Hatten wir in der letzten Folge auch.
Gerne.
Glaube ich, das ist auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr angenehm. Markus, auch dich begrüße ich nochmal.
Ja, hallo zusammen.
In der Runde und freue mich auf einen interessanten Talk über Symptome. Und um gleich alle darauf vorzubereiten, über Symptome kann man sehr lang reden, aber wir werden das heute kurz und knackig machen. Wir wollen ja die wesentlichen Informationen übermitteln und Markus, erste Anmerkung von mir, also wenn es bei mir um Symptome geht, dann gehe ich erst einmal ins Netz, google mal richtig und dann bin ich mal schon voll live dabei und weiß Bescheid. Das ist doch wahrscheinlich deine Favorite-Aussage.
Ja, ich hoffe, du machst es nicht und ich glaube, das war jetzt nicht so ernst gemeint von dir, Thomas, weil ich weiß, du machst es nicht. Und natürlich ist es so, dass sehr viele Menschen erstmal den sogenannten Dr. Google befragen. Ich habe mich da mal ein bisschen vorbereitet vor unserem heutigen Treffen und mal geguckt, was denn so die häufigsten Stichwörter sind, nachdem im Netz nach medizinischen Themen so gesucht wird. Was meinst du denn, Thomas, oder was meinst du, Bettina, was da so das häufigste Stichwort war, nachdem gesucht wurde, wenn es um Medizinrecherche geht? Da kommt man jetzt nicht so leicht drauf. Ich gebe dir mal einen Tipp, was es nicht ist, was ich so gedacht hätte. Ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht irgendwelche Impotenzthemen sind oder was anderes, was sich so Leute nicht getrauen, beim Arzt zu sagen. Aber das ist mitnichten der Fall. Thomas, hast du vielleicht eine Idee?
Also ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass es um Bauchschmerzen geht, um sich schlecht fühlen.
Allgemein schlecht fühlen. Also ich kläre euch mal auf. Die Platz 1 war tatsächlich die Schilddrüsenvergrößerung. Ja, also ein für mich als Kardiologe sehr unspektakuläres Organ. Ja. Ich will jetzt natürlich überhaupt keinen Endokrinologen zu nahe treten. Aber das Herz hat mit der Schilddrüse fast nichts zu tun, außer dass Schilddrüsenüberfunktion manchmal Herzsymptome auslösen kann. Aber ihr seht, das ist das hauptgesuchteste Organ. Und Platz 2 war dann Diabetes mellitus. Das ist schon eher, glaube ich, auch für uns nachvollziehbar. Und Platz 3, ich darf es kaum erwähnen, das sind die Hämorrhoiden. Also da sind wir dann doch wieder bei dem etwas peinlichen Themen, wo man vielleicht ja ein bisschen Hemmungen hat, den Hausarzt oder den Spezialisten zu fragen.
Aber ich glaube, man darf es wirklich nicht unterschätzen. Die Allgemeinheit informiert sich schon sehr viel übers Netz. Und das wird bei euch im Unternehmen nicht anders sein, dass nicht jeder gleich zum Arzt springt und nicht jeder gleich eine Frage an einen Arzt richtet, sondern dass er einfach mal sich im Netz über das informiert, was er an Symptomen gerade wahrnimmt.
Und ja, das ist einfach die einfachste Quelle, wie man heutzutage an Informationen kommen kann. Und hat sicherlich jeder von uns schon mal irgendwo einen Begriff reingegeben.
Ja, mein kardiologischer Aspekt liegt dann abgeschlagen auf Platz 10. Also das ist dann das erste kardiologische Thema, nach dem gesucht wird. Und das ist dann tatsächlich hoher Blutdruck. Das nur noch zur Vollständigkeit.
Ist das für dich als Kardiologe eine Enttäuschung?
Also keine Enttäuschung, um Gottes Willen. Aber es hat mich schon immer verwundert, weil ich jetzt gedacht habe, das sind ja so die Symptome, die einen Angst machen, werden am häufigsten gesucht. Ich glaube, der Grund könnte sein, dass halt solche Symptome, und das wäre dann wieder ein positives Zeichen, die mit dem Herz zu tun haben, doch schon einigermaßen bekannt sind. Ja? und vielleicht dadurch mehr ja, im Gedächtnis schon drin sind, dass man es gar nicht mehr googeln muss. Ja, aber das ist nur eine Erklärung, ich kann dir es einfach nicht sagen.
So, genug des Vorgeplänkels, wir steigen in die Symptome ein und Markus, Bettina, wir haben uns gedacht, dass wir das ganz klassisch von oben nach unten machen. Ich habe gerade so ein Bild im Kopf, wir sitzen hier bei euch in einem Besprechungsraum, so entspannt wie wir heute hier sitzen und miteinander die Aufnahme machen, wird es nicht immer hier drin sein. Ich glaube, auf dem Bau kann es auch mal hitzig hergehen in den Gesprächen und vielleicht hat der ein oder andere dann auch mal einen roten Kopf. Und dann sind wir doch schon bei einem Symptom, oder? Was meinst du, wenn wir hier beim Kopf anfangen?
Ja, der Kopf verrät uns durchaus manchmal was über Herzerkrankungen. Also und vor allen Dingen die Gesichtsfarbe, fangen wir vielleicht damit mal an. Also wir können sehr rot anlaufen. Das kennt, glaube ich, jeder, wenn die Emotionen hochkochen. Und in der Regel ist dann auch der Blutdruck oben. Und ich glaube, jeder von uns kennt diesen Typ von Mensch, der permanent mit einem sprichwörtlich hochroten Kopf umherläuft. Und dann ist die Assoziation zum hohen Blutdruck meistens nicht ganz so fern. Und ich weiß nicht, ob ihr als Fußballfans noch den Namen Jupp Heynckes so geläufig habt. Ja, war ein sehr, sehr erfolgreicher Fußballtrainer oder auch Spieler. Und sein Spitzname war etwas despektierlich Osram. Und zwar deswegen, weil er immer rot war oder geleuchtet hat wie eine Glühbirne. Und ich habe keine Ahnung, ob er hohen Blutdruck hatte. Aber das ist immer meine Assoziation, wenn ich an dieses Bild, an dieses dauerhaft gerötete Gesicht denke.
Und Bettina, würdest du sagen, wenn du so einen Tag hier im Unternehmen verbringst, siehst du den einen oder anderen mit einem roten Kopf? Oder würdest du sagen, hier sind sie alle total entspannt?
Also mir ist tatsächlich jetzt noch niemand über den Weg gelaufen hier, wo ich dachte so, oh, der hat aber eine knallrote Birne und dann am Ende noch die Assoziation direkt zum Bluthochdruck geschlagen, wo sicherlich häufig der Kopf rot wird, aber aus einer ganz anderen Ecke her ist, wir haben ja sehr viele Mitarbeiter, die ja wirklich körperlich schwer schuften. Ja. Und auch dabei kriege ich ja gerne mal einen roten Kopf, weil ich mich einfach anstrenge. Und was mir gerade eben so bei deinen Eingangsworten dazu eingefallen ist, weil du meintest, dass die dann aber immer einen roten Kopf haben. Also wenn ich mich jetzt akut anstrenge, dann laufe ich auch gern mal rot an. Aber sobald ich in eine Ruhephase komme, gibt sich ja das ja auch wieder. Wie ist es denn jetzt, wenn ich tatsächlich eine Gesichtsrötung bekomme aufgrund meines Bluthochdrucks? Ist das dann auch nur phasenweise? Oder wäre da dann eher typisch, oh, der hat es aber durchgehend und der wird gar nicht mehr blass zwischendurch? Also ist das dann so ein Symptom, wo man sagen kann, das fällt mir auf?
Also das kann so und so sein, es kann eben im Wechsel stattfinden. Es hat ja auch der Hypertoniker nicht permanent erhöhte Werte, sondern es ist ja oft so, dass diese Menschen dann zum Beispiel in Stresssituationen bei der Arbeit, also es wird besonders hektisch und dann auf einmal geht der Blutdruck hoch und wenn dann bei der Mittagspause wieder ein bisschen Entspannung ist, kann sich das auch wieder verändern. Dann gibt es aber auch Menschen, die permanent erhöhte Werte haben und zwar unabhängig davon, ob sie jetzt gerade viel Stress haben oder sich körperlich betätigt haben. So Menschen gibt es auch, die das auch zum Teil nicht wissen. Und es gibt auch so eine Gesichtsrötung zum Teil als Nebenwirkung bei Blutdruckpatienten von Blutdruckmedikamenten, nämlich Gefäßerweiterer. Und das darf man auch nicht vergessen. Also es heißt überhaupt, gell, bei allem, was wir jetzt hier besprechen, nicht, dass du siehst jemanden mit einem roten Kopf und kannst sagen, sie haben hohen Blutdruck. Es gibt auch Menschen mit rotem Kopf, die keinen hohen Blutdruck haben. Und vielleicht nochmal das, weil ich so prägnant finde, wer jetzt mit Fußball nichts so anfangen kann, der kann sich mal das Selbstbildnis von Rembrandt anschauen. Ich glaube, er hat ein paar Selbstbildnisse gemacht. Eins ist ziemlich anschaulich, weil auch er hat eine ziemlich rote Birne gehabt und ich würde mal jetzt 300-400 Jahre später durchaus die These aufstellen, dass Rembrandt Hypertoniker war. Vielleicht etwas gewagt, aber
Das würde ich jetzt mal so stehen lassen. Das kann sich ja jeder mal anschauen, den Rembrandt. Jetzt haben wir viel über roten Kopf gesprochen. Es gibt ja auch einen blassen Kopf.
Ja.
Wie sieht es denn damit aus?
Naja, das kann dann der genau das Gegenteil sein, also sehr niedrige Blutdruckwerte oder Gefäßkrämpfe kennen wir auch, zum Beispiel, dass jemand blass wird vor Schreck, das sind oft so vegetative Veränderungen, ganz blass wird, wenn er irgendwie eine Nachricht erfährt, ja, also das Blut schießt einem dann nicht in den Kopf, sondern die Durchblutung wird sogar gedrosselt. Das macht unser vegetatives Nervensystem, das bei jedem anders funktioniert und bei jedem anders reagiert. Es ist jetzt kein unbedingtes Zeichen für eine Herzerkrankung, die Blässe. Natürlich kann nochmal eine Blutarmut dahinter stecken, vor allen Dingen, wenn es mit Atemnot verbunden ist. Aber was noch viel interessanter ist, Thomas, jetzt haben wir ja bald die Tricolore dann zusammen, ist, was fehlt uns noch für eine Farbe? Blau. Ja? Und Blau im Gesicht ist in der Regel nicht gesund. Ja? Ja. Wobei wir da differenzieren müssen zwischen den blauen Lippen. Sehr viele Patientinnen und Patienten kommen tatsächlich in die Praxis, weil jemand zu ihnen gesagt hat, du hast immer so blaue Lippen. Und man hat irgendwo mal gelesen, blaue Lippen heißt, mit dem Herz stimmt was nicht. Das kann tatsächlich so sein, aber da müssen noch ein paar andere Sachen dazugehören, zum Beispiel eine wirklich eingeschränkte Belastbarkeit, wenn ich also nur eine Treppe steige und bin völlig außer Atem und habe blaue Lippen, dann ist es ernst zu nehmen. Wenn ich aber sportlich bin, alles machen kann und habe blaue Lippen, dann sind es oft Veranlagungen, kleine Gefäßkrämpfe. Jeder kennt es bei uns, die Kinder, die eine Stunde im Wasser spielen, planschen, kommen mit blauen Lippen raus. Und das sind einfach, macht der Körper einfach alle Gefäße eng, damit wir die Wärme im Körper halten, und das wirkt dann für uns äußerlich als blau. Wenn ich dagegen das gesamte Gesicht blau oder violettfarbig bin und auch die Ohren fast dunkelviolett sind, dann ist das in der Regel kein gutes Zeichen.
Also dann sind wir schon im Notfall unterwegs, wenn die Gesichtsfarbe
nicht unbedingt sich so verändert. Notfall, aber dann liegt in der Regel schon irgendwas mit dem Sauerstoff Austausch im Argen, ob das dann das Herz ist oder die Lunge, das ist dann Sache von mir, das festzustellen. Aber also ich sag mal, blaues Gesicht, blaue Akren, das heißt Akren, sagen wir Fingerkuppen, Ohrläppchen und so, und Atemnot dabei, da läuten bei mir schon dann die Alarmglocken.
Und wenn bei dir die Alarmglocken läuten, glaube ich, Bettina, dann sollten sie eigentlich, wenn sowas mal vorkommt im Unternehmen bei Kolleginnen oder Kollegen, dann sollte man, wenn man ein bisschen was jetzt über Symptome gehört hat, durchaus ein bisschen aufmerksam werden, oder?
Ja, definitiv. Also da ist ja einer der Gründe, warum wir jetzt auch hier zusammensitzen, um dafür ein bisschen zu sensibilisieren, dass man sagt, okay, es gibt einfach bestimmte Anzeichen. Wenn ich davon schon mal gehört habe, dass die eine Aussage haben können, dann gehe ich da vielleicht auch eher drauf ein und wische es nicht einfach so weg. Also wenn ich tatsächlich schnell einen roten Kopf kriegen sollte, würde ich mir vielleicht einfach so keine Gedanken machen und würde sagen, okay, das ist bei mir halt so. Aber wenn ich dann schon mal gehört habe, Mensch, das kann durchaus auch mit einer Erkrankung zusammenhängen, dann kann ich doch mal schauen, okay, gibt's vielleicht noch weitere Symptome, oder einfach zu sagen, ich gehe mal zum Arzt und erzähle ihm davon, um einfach sicher zu gehen, steckt da am Ende doch was dahinter, oder sich die Beruhigung zu holen, nein, in dem Fall ist alles gut.
Also ich glaube, alles, was wir heute über Symptome miteinander besprechen, haben so ein bisschen den Zweck der Sensibilisierung. Man soll es nicht überbewerten, aber man kann ja auch ab und zu mit offenen Augen durch die Gegend laufen. Und übrigens, bloß zu eurer Info, ich habe jetzt gerade parallel mal bei Google Symptom roter Kopf eingegeben. Da kommt natürlich an den ersten Stellen definitiv der Bluthochdruck. Also du bleibst mit deinen kardiologischen Themen ein Topseller im Netz, zumindest wenn es um den roten Kopf geht. So, wir wandern etwas nach unten. Ich weiß nicht, Markus, wollen wir heute viel über den Hals sprechen, über die Halsschlagader? Wollen wir das schnell abarbeiten? Wie siehst du das?
Nein, würde ich jetzt ehrlich gesagt auch in der Kürze der Zeit, die uns zur Verfügung steht, ist der Hals jetzt nicht das entscheidende, die entscheidende Körperstelle, wo wir jetzt hinschauen. Vielleicht generell noch was zum Schweiß, zum Schwitzen sagen. Es gibt durchaus die Kaltschweißigkeit, die jeder von uns kennt, die wenn sie mit anderen Symptomen verbunden sind, also gerade wieder mit Atemnot oder Schmerzen, auf die wir noch kommen, dann ist es für mich auch ein Warnsignal. Das normale Schwitzen bei Sport, gell, ist in der Regel überhaupt kein Symptom, sondern es ist, wie wir sagen, physiologisch, also normal. Manche Menschen fragen, sie müssen jetzt, je älter sie werden, immer leichter schwitzen und sehen das als bedenklich an. Aber das ist in der Regel harmlos. Ja. Kalter Schweiß dagegen hat häufig eine Ursache, die nicht so harmlos ist. Und das würde ich auch, wenn es häufig mal auftritt, tatsächlich abklären lassen.
Dann lass uns in den Brustbereich gehen, den ich persönlich nach wie vor als den spannendsten empfinde. Wir hatten ja vor kurzem eine Veranstaltung, in der wir beide über auch den Brustschmerz gesprochen haben. Und für mich war das sehr bezeichnend, weil ich glaube, die Fehlinterpretation des Brustschmerzes ist durchaus häufig. Und vielleicht können wir darüber mal sprechen, weil Bettina, Brustschmerz gibt es in zwei Varianten. Das kann stechen oder es kann flächig sein. Wie würdest du es interpretieren?
Ja, egal in welcher Variante, es ist im ersten Moment erschreckend, weil ich glaube, das bezieht man häufig im ersten Moment auf den Gedanken, oh Gott, liegt es am Ende am Herzen?
Ja, und Markus, es liegt halt sehr oft am Herzen, oder?
Jein, also ich würde mal sagen, wenn jetzt von allen Patientinnen und Patienten, die in meine Praxis kommen, wir mit dem Symptom Brustschmerz sind am Ende maximal 10% tatsächlich wegen dem Herzen da. Und der Rest verteilt sich auf andere Ursachen. Das liegt übrigens daran, dass in dem Wort Brustschmerz zwei Begriffe sind, die ja sehr dehnbar sind. Also wo ist denn die Brust? Gell? Für uns Kardiologen ist der interessante Teil eigentlich nur hinter dem Brustbein, was hoch dann zum Hals zieht in den Kiefer und die linke obere Hälfte der Brust. Ja, die rechte, ich sage es nicht, ist für uns nicht so, dass wir das ignorieren, ist für uns aber jetzt nicht so spannend. Also von daher schränken wir das schon sehr ein. Und dann ist der Begriff Schmerz natürlich auch nochmal extrem individuell zu sehen, was ist denn der Schmerz und was tut denn weh und wie wird er empfunden? Wir unterscheiden ja von einem stechenden Schmerz, einem brennenden Schmerz, einen einschießenden, einen drückenden, dumpfen. Da gibt es jetzt 10, 12 Adjektive, die wir da verwenden können. Und da müssen wir ganz genau nachfragen und differenzieren, weil Missempfindungen, und so sage ich lieber dazu, im Brustkorb, die finden wir wirklich fast bei jedem Menschen, wenn man sich nur darauf konzentriert.
Können wir mal noch mal kurz über das Thema stechend und flächig sprechen, weil dazu gibt es ja eigentlich eine relativ gute Eselsbrücke, wie man was bewerten muss, oder?
Eselsbrücke weiß ich nicht, aber ich habe da eine Methodik, um das herauszubekommen, wie ein Schmerz empfunden wird, indem ich ihn mir zeigen lasse mit der Hand. Und jemand, der einen stechenden Schmerz empfindet, die wird dann oft wie ein Messerstich beschrieben, der zeigt in der Regel mit dem Zeigefinger auf eine Stelle. Das ist dann für mich in erster Linie schon mal Entwarnung, ja, weil dieser Schmerz eher selten was mit dem Herzen zu tun hat. Dagegen der typische für uns Herzschmerz, der als dumpf drückend beschrieben wird, da nehmen die Patienten oft die ganze Handfläche und reiben sie über der betreffenden Stelle. Wenn es dann noch hinter dem Brustbein ist, dann ist es schon mal für mich ein Hinweis, dass es ein relativ typischer Schmerz ist. Der allerdings natürlich auch wieder an andere Dinge noch verknüpft ist. Zum Beispiel tritt er bei Belastung oder bei Stress auf oder kommt er eher in Ruhe? Gell? Das sind ja noch alles weitere Fragen, die dann erörtert werden müssen.
Aber der flächige Schmerz, wie du gerade schilderst, ist beängstigender wie der stechende im Kontext unserer kardiologischen Betrachtung.
Für mich, ich sag mal so, dass er mich hellhöriger macht, aber für den Betroffenen ist es überhaupt, spielt es keine Rolle. Ja. Alles, was in diesem Bereich wehtut, ist zunächst mal sehr, macht Angst, ja, und das ist natürlich auch verständlich, dass man das abgeklärt haben möchte.
Aber sonst gibt es im Brustbereich nichts, oder?
Naja, es gibt außer den Beschwerden, die wir jetzt eben beschrieben haben, jetzt natürlich die Atemnot, gell, die wir jetzt auf die Brust, sage ich jetzt mal, beziehen sollten, gell, nebenbei mit das häufigste Symptom, warum Menschen zu mir in die Praxis kommen. Aber bevor wir das Thema verlassen, würde ich schon noch mal ganz gerne für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich diesen typischen, für mich typischen Schmerz beschreiben.
Ja, gerne.
Wir haben ja sehr oft in der Medizin so eine typische Konstellation, dann sagen wir dazu wie im Lehrbuch, ja? Und es gibt einen Herrn Netter, das ist ein berühmter Mensch, der war Arzt und Anatom und der hat wirklich es hinbekommen, didaktisch tolle Bilder zu zeichnen und hat für Medizinstudierenden dann in Atlanten, die jeder Medizinstudent und Mediziner kennt, fast 4000 Zeichnungen verfasst in 13 Bänden. Und eins davon ist der Mensch mit typischem Brustschmerz, der sozusagen gerade dabei ist, einen Infarkt zu entwickeln. Und wenn ich dir jetzt sage, wie der gezeichnet ist, der kommt aus dem Restaurant, hat einen Koffer in der Hand und muss ein paar Stufen aus dem Restaurant hochgehen. Dann langt er sich instinktiv an die Brust, und zwar mit der flachen Hand, wo er offensichtlich eine Enge verspürt. Eine Zigarette liegt vor ihm im Schnee, die hat er noch vorher weggeschmissen. Ja? Und Er hat vom Gesichtsausdruck wirkt er gequält. Er hat einen eher blassen Teint und draußen ist es kalt und schneit. So, und in diesem Bild sind jetzt alle Auslöser und alle, ich sage jetzt mal, Dinge versammelt. Also der Auslöser, Mahlzeit eingenommen, der Körper muss verdauen, das Blut wandert vom Herz in den Darm, es fehlt dem Herz, ja. Er kommt in die Kälte, das heißt, die Kälte löst Gefäßkrämpfe aus, das Herz wird noch enger, er ist Raucher, er ist übergewichtig, er ist Geschäftsmann, hat Stress, ja. Er muss ein paar Stufen hochgehen, also er muss sich belasten. Und dann haben wir die typische, wie wir sagen, Angina pectoris, was übersetzt heißt Brustenge. Und du kannst es ja, oder ihr könnt es ja gerne mal googeln, ja, gibt es im Netz zu finden. Und dann ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, sagt man immer so schön, oder?
Ja, du Bettina, man könnte ja mit dem Frank Netter bei euch in der Kantine oder in der Eingangslobby eine Ausstellung machen und mal so ein Rätsel draus machen, ob die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkennen, um was es da für Probleme eigentlich geht. Könntest du dir das vorstellen?
Ja, die haben ja dann alle unseren Podcast gehört und kennen die Auflösung schon.
Ja, mal schauen, ob sie so fleißig zuhören dann, ja.
Was ich gerade allerdings auf den Punkt nochmal zurückkommen wollte, aber vielleicht hast du ihn damit jetzt auch schon beantwortet, Markus. Du hattest ja gesagt, es macht durchaus einen Unterschied, wenn du fragst, ja, wann tritt denn der Schmerz auf? Ist der immer da oder tritt der unter Belastung auf oder in bestimmten Situationen? Und hatte ich dich dann richtig verstanden, dass so der typische Schmerz, der eben auf eine Herzerkrankung schließen lässt oder eine Herzgefäßerkrankung schließen lässt, dann eben nicht dauerhaft gleichmäßig durch ist, sondern, wie du es gerade gesagt hast, mit Anstrengungen verknüpft ist und dann auftritt oder in bestimmten Situationen wie immer nach dem Essen oder ähnliches. Also wäre das eher ein Hinweis darauf, dieses Symptom tatsächlich auch ernster zu nehmen, wenn es eben auch mal weggeht, aber immer wieder kommt.
Richtig, vollkommen richtig, Bettina. Also der andauernde Brustschmerz ist entweder ein Herzinfarkt, Dann habe ich aber in der Regel noch andere Symptome. Also ich habe dann ein starkes Angstgefühl, ich habe Atemnot, ich habe wirklich ein Elendsgefühl und einen sogenannten Vernichtungsschmerzen. Also wir reden dann nicht von ein bisschen ziehen oder unangenehmes Gefühl im Brustkorb, sondern das sind in der Regel wirklich starke Schmerzen. Oder es ist eben keine typische Angina pectoris, weil es ist doch klar, wir haben hier einen Mangel an Blut und in Ruhe funktioniert die Blutzufuhr in der Regel beim Herzen dann noch ausreichend. Aber sobald mein Herz sich anstrengen muss, sei es durch Anstrengung verbunden oder durch Aufregung, da reicht die Blutzufuhr nicht mehr aus und der Patient bekommt Beschwerden. Und dann kann ich noch genauer fragen und wenn ich dann noch die Antwort bekomme, ungefähr eine Minute, nachdem sich der Patient dann ausruht, verschwinden diese Beschwerden wieder, dann ist es wieder ein Hinweis, der eher für eine Durchblutungsstörung spricht, wie wenn er sagt, nee, also ich streng mich an und dann habe ich danach noch stundenlang so komische Beschwerden, habe ich schon wieder einen Hinweis, dass es eher nicht mit dem Herz zu tun hat. Aber du siehst schon an unserer Diskussion, dass es sehr, sehr individuell ist und wir können hier gar keinen Algorithmus aufzeigen, der dann am Ende zur Diagnose kommt, sonst wäre mein Job ja auch sehr langweilig. Wir müssen immer fragen, fragen, fragen. Und selbst wenn wir einen ganzen Tag lang fragen, werden wir nicht anhand der Antworten definitiv die Antwort bekommen. Dafür haben wir ja dann noch Gott sei Dank unsere Untersuchungen, die das dann bestätigen oder die Diagnose sozusagen ausschließen können.
Markus, können wir schon weiter nach unten wandern? Weil wir wollten uns ja zum Thema Symptome heute kurz fassen und ich würde dann schon fast Richtung Beine gehen, oder? Oder bin ich dir zu schnell?
Ein bisschen zu schnell bist du, weil ich die Atemnot als sehr, sehr häufiges Symptom und auch das Herzrasen und das Herzstolpern zumindest noch kurz anstoßen würde, weil das sind schon sehr, sehr häufige Symptome und sicherlich häufiger bei mir in der Praxis wie Symptome an den Beinen. Also wenn das für dich in Ordnung ist, lassen wir die Beine etwas beiseite und kümmern uns noch um die Atemnot und um die Herzrhythmusstörungen, weil das sind das aus meiner Erfahrung, warum Patienten in die Praxis kommen. Die Atemnot ist ja auch wieder subjektiv. Wenn ich euch jetzt frage, habt ihr Atemnot, könntet ihr mir, glaube ich, beide sagen, ja, ich habe regelmäßig Atemnot und zwar, wenn ich Sport mache oder Treppen schnell laufe oder schnell zum Bus renne, dann hat man ja Atemnot. Gell? Deswegen kennt auch, wenn ich einen Bundesliga-Profi Fußball nach dem Spiel frage, hatten sie während dem Spiel Atemnot, wird er dir auch sagen, ja. Und deswegen ist es subjektiv. Die Frage ist, wann ist Atemnot auffällig und wann kann man sagen, das ist physiologisch also normal. Mhm. Und immer wenn sich was ändert, das ist vielleicht schon mal der erste Punkt in deinem Leben, dass du also auf einmal eine bestimmte Leistung, die du vor einer Woche noch ohne Probleme meistern konntest, jetzt dauerhaft nicht mehr bewerkstelligst, ja, dann würden bei mir wieder mal die Alarmglocken klingeln und würde sagen, das müssen wir abklären. Jeder kennt es von uns nach einer Grippe, man ist nicht so fit, geht mal wieder die Treppe hoch, die man sonst immer hochgeht und denkt oben, mein Gott, bin ich fertig. Gell? Das ist normal. Aber wenn so ein Zustand kommt ohne Erkältung, ohne sonst irgendwas, vielleicht noch mit den Beschwerden, die wir eben gerade skizziert haben, in der Brust dazu oder anderen Symptomen, dann sollte Atemnot tatsächlich abgeklärt werden. Mhm. Ansonsten ist es halt leider auch ein Symptom, das sehr subjektiv ist und viele Menschen, die sich nicht wohlfühlen, haben subjektiv das Gefühl der Atemnot und dann stellt sich heraus, dass die dann bei der Untersuchung auf dem Ergometer auf einmal 250 Watt oder sogar noch mehr in der Lage sind zu treten und dann haben wir wieder das Problem, dass jemand Beschwerden empfindet, die wir eigentlich gar nicht so nachweisen können. Mhm.
Wenn du da den Unterschied machst zwischen Atemnot unter Belastung und ohne Belastung, gibt es auch einen Unterschied, ob ich jetzt Atemnot empfinde, wenn ich mich aufrecht stehend wiederfinde und Atemnot habe? Oder gibt es auch Situationen, wo ich sage, okay, ich habe tagsüber eigentlich keine Probleme, aber immer wenn ich mich hinlege zum Beispiel, kriege ich da meine Luftnot?
Ja, also gute Frage. Auch da ist es wieder so, dass wir natürlich eine Atemnot, die jetzt von einer Herzerkrankung kommt, in der Regel jetzt nicht so ist, dass sie auf einmal verschwindet, um dann 3 Stunden später bei gleicher Belastung oder gleicher Tätigkeit aufzutreten, sondern das ist ja in der Regel ein dauerhafter Zustand, nehmen wir jetzt mal eine Herzschwäche, die ab einem gewissen Punkt zu einer Atemnot führt. Genauso kann man sagen, dass eine Atemnot, die in Ruhe auftritt, entweder wirklich ein ernstes Symptom ist, leider auch auftritt im Rahmen von zum Beispiel von Panikattacken, die ja auch nicht ganz selten sind, und Stichwort Hyperventilation, dass also Menschen aufgrund einer inneren Unruhe und Erregung viel zu viel atmen. Und zwar aus dem Bedürfnis heraus, weil sie Symptome einer Atemnot haben. Also diese Menschen haben wirklich das Gefühl, sie bekommen nicht genug Luft und versuchen das mit vermehrtem Atmen zu kompensieren, was aber ihre Beschwerden, nämlich den Schwindel, die Angst und noch andere Symptome noch verstärkt. Ja? Andererseits ist akute Atemnot leider auch ein Symptom von vielen Herzerkrankungen, angefangen vom Herzinfarkt, der nur mit Atemnot einhergehen kann. Lungenembolie fällt mir noch ein. Gell? Blutdruckkrise ist oft mit Atemnot verbunden. Also Atemnot in Ruhe muss abgeklärt werden, und zwar dringlich. Also das ist auch eine Sache aus meiner Sicht für einen Notarzt.
Okay, für dich, Bettina.
Ja, vielen Dank.
Ich will trotzdem noch zu den Füßen, aber du lässt mich immer nicht.
Ich muss dir noch was vom Herz stolpern und Herz rasen. Ja?
Bitte.
Warum? Weil ihr euch denken könnt, dass immer wenn sich im Brustkorb bei uns etwas tut, dann bekommt der Betroffene sofort eine Rückmeldung ans Gehirn, da stimmt irgendwas nicht, und alles, was halt im Bereich des Brustkorbs herzlich abspielt, wird sofort mit Angst verbunden und Gefahr verbunden. Und das Herzstolpern oder Herzrasen sind ja beides Phänomene, die, glaube ich, wir alle drei aus unserem Alltag kennen.
Ja.
Ich glaube, du hast mir mal irgendwann gesagt, du kennst keine Stolperer im Herz, aber da bist
ich
du
persönlich nicht.
Da bist du der Erste und Einzige. Ja? Dann überleg halt mal an die Zeit, wo du frisch verliebt warst. Das kommt nämlich auch bei positiven Emotionen vor. Da stolpert das Herz und hupft vor Freude. Ja? Es kann aber auch bei Stress oder bei negativen Emotionen hupfen. Und verantwortlich sind in der Regel Stresshormone, die ausgeschüttet werden. Und es ist so, wie wenn ich ein bisschen Benzin ins Feuer gieße, dann flammt das Feuer richtig auf. Und wenn ich Stresshormone mit dem Herz in Verbindung bringe, dann kann das Herz entweder anfangen, schnell zu rasen. Das spürt der Patient dann als sehr rhythmisches, aber schnelles Klopfen, ist dann auch unangenehm, macht Angst, oder als Stolperer, also extra Schläge, dass das Herz also nicht wie so ein Motor rund läuft, sondern mit so kurzen Pausen und Stolperern, und die können auch anhalten. Dann ist es in der Regel auch eine Rhythmusstörung, die dahinter steht, wenn man das den ganzen Tag oder die ganze Woche hat. Das sollte man dann auch abklären. Aber so einzelne Stolperer, weshalb sehr viele Menschen wirklich den Arzt aufsuchen, sind in aller Regel, wenn keine weiteren Symptome dazukommen, und zumal beim jüngeren Menschen, als harmlos einzuschätzen. Ja, also das mal nur als Botschaft, dass man nicht wegen jedem Stolperer sofort denken muss, man ist herzkrank. Alles, was mit schnellem Herzrasen zu tun hat, vor allen Dingen in unregelmäßigen Abständen, dass man also so das Gefühl hat, mein Herz schlägt so wie Regentropfen, die an die Scheibe klatschen. Das ist tatsächlich dann was man in einem EKG mal aufzeichnen sollte, um zu schauen, ob da eine Rhythmusstörung dahinter steht.
Und das dann auch gerade, wenn es eben keine Stresssituation dazu gab, die das hätte auslösen können, mit der man es in Bezug
Richtig, stellen kann. Genau. Kann aber so oder so sein. Ich meine, wenn ich jetzt im Rahmen eines anstrengenden Gespräches oder einer schlechten Nachricht oder sonst irgendwas belastende Situation, ich merke, mein Herzschlag geht jetzt sprunghaft in die Höhe, dann machen sich die meisten ja selber ihren Reim drauf und sagen, das ist jetzt eine Reaktion, die dann 2 Stunden später nicht mehr da ist. Aber wenn ich zum Beispiel mitten in der Nacht oder auch mal tagsüber in einer Ruhesituation Herzrasen bekomme, dann ist es ja nicht normal und kann trotzdem mit unbewussten, verdrängten Problemen zu tun haben, die sich dann auf so einer Ebene abspielen. Das nennen wir dann Psychosomatik. Aber es kann auch eine Herzrhythmusstörung dahinter stecken, die halt sich jetzt völlig unabhängig von äußeren Anlässen und Umständen einstellt. Und das ist dann in der Regel wirklich abklärungsbedürftig und sollte auch zum Facharzt überwiesen werden.
So, ich weiß nicht, wie es euch beiden geht. Wir haben jetzt schon wieder über die Zeit gesprochen miteinander. Über die Beine möchten wir ja heute nicht sprechen, weil sie, glaube ich, eher der älteren Generation zuzurechnen sind.
Vielleicht noch eins für den Beinen, das Wichtigste.
Ja.
Oder zwei ganz kurze Anmerkungen. Das eine ist tatsächlich die sogenannte Schaufensterkrankheit. Früher waren sehr viele Männer davon betroffen, denen man die Schaufensterkrankheit attestiert hat. Und warum hat man die so genannt? Weil Männer in der Regel früher nicht shoppen gegangen sind. Wir machen das ja heutzutage anders, Thomas. Wir sind ja, können ja zu dem Typ von Mann, der tatsächlich gerne mal in den Laden reingeht. Aber früher war das anders. Und die Männer sind dann aber trotzdem vor den Schaufenstern stehen geblieben und haben die Auslage angeguckt. Und die Frauen haben sich gewundert, warum der das macht. Der Mann hat es aber nicht gemacht, weil er sich für Klamotten oder sonst was interessiert hat, sondern weil er nur 100 Meter gehen konnte und dann wegen Beschwerden, nämlich Schmerzen in den Beinen, stehen bleiben musste. Und deswegen hat man das Schaufensterkrankheit genannt. Heute sagen wir dazu PAVK oder periphere arterielle Verschlusskrankheit. Das heißt eine Durchblutungsstörung der Beine. Und wenn mir das auffällt im Alltag, dass ich also eine eingeschränkte Gehstrecke habe mit wiederum dumpfen, brennenden Schmerzen in meinen Oberschenkel oder Waden, dann sollte ich daran denken. Mhm. Das andere, ebenfalls ein sehr häufiges Symptom, auch ein Symptom, was häufig Angst macht, sind dicke Beine. Und viele Menschen kommen zu mir mit geschwollenen Beinen und kommen wir wieder zu Dr. Google, das irgendwie eingegeben und dann steht sofort da, dicke Beine ist Herzschwäche. Ja, wirst du sofort finden, wenn du es jetzt parallel machst. Und in den meisten Fällen steckt da keine Herzschwäche dahinter, sondern was viel harmloseres, zum Beispiel, dass wir den ganzen Tag gesessen sind und aufgrund einer angedeuteten Venenschwäche unser Blut in den unteren Extremitäten versackt und wir dann geschwollene Beine haben. Als Faustregel vielleicht für jeden, der betroffen ist, wenn ich dicke Beine habe und bin aber im Alltag gut belastbar und komme gut eine Treppe hoch und habe auch keinen Sport machen, dann kann ich eigentlich ausschließen, dass die dicken Beine aufgrund von einer Herzschwäche sind. Ja, sondern dann hat es eben entweder Lymphabflussstörung als Ursache oder venöse Probleme, also Krampfadern, wie man auf gut Deutsch sagt. Wenn ich dagegen noch andere Symptome habe, also gerade eine eingeschränkte Belastbarkeit und Atemnot und habe dann eindrückbare Ödeme, also Wasseransammlung in den Beinen, dann ist es tatsächlich abklärungsbedürftig.
So.
Mir wäre tatsächlich noch ein Thema wichtig. Und zwar müsste ich dazu tatsächlich nochmal zum Anfang zurückspulen, wo man es von dem Herzschmerzen hatten, also von dem Brustschmerz hatten. Da liest man ja immer wieder von diesen typischen Symptomen, die dann auch mit einem Herzinfarkt verbunden sein können, diesem Schmerz, der dann ausstrahlt in den Arm. Aber diese Symptomatik ist ja immer typisch für den Mann beschrieben. Und da würde ich ganz gern noch mal kurz drauf angehen, inwiefern das, was wir gerade so durchgesprochen haben, tatsächlich für Männlein wie Weiblein gleich gilt oder an welchen Stellen muss ich durchaus Unterschiede machen, weil mindestens bei der Symptomatik für einen Herzinfarkt habe ich ja bei Frauen andere Symptome, nämlich eben nicht dieses typische ausstrahlende Schmerzhafte in den linken Arm, sondern zum Beispiel Magenschmerzen.
Ja, absolut richtig, Bettina, und sehr gut, dass du das nochmal betonst. Frauenherzen schlagen anders. Und die Frauen bereiten uns in der Kardiologie tatsächlich viel, viel häufiger Probleme bei der Diagnostik wie die Männer. Die sind da viel stringenter und einfacher gestrickt. Und selbst bei denen, also bei den Männern, ist das, was wir jetzt als typisch beschrieben haben, gar nicht so häufig. Also es ist auch bei den Männern oft nur so, dass nur ein Teil Bereiche von den typischen Beschwerden da liegen und manche einfach gar nicht passen. Und bei Frauen ist es noch ausgeprägter. Manche Frauen haben wirklich katastrophale Herzkranzadern und haben keine Beschwerden. Und man hat es zum Beispiel nur im Ultraschall als Zufallsbefund gesehen, dass da mal ein Infarkt war oder im EKG. Viele haben ausschließlich Atemnot. Das ist ein ganz häufiges Symptom von Frauen bei Durchblutungsstörungen oder, wie wir sagen, atypische Beschwerden, also zum Beispiel in der Magengrube oder manchmal auch im Rücken, habe ich auch schon erlebt. Eine Patientin, weiß ich noch, hatte ausschließlich Beschwerden im linken Unterarm, wenn sie sich angestrengt hat. Also bei Frauen, da sind wir vorgewarnt, müssen wir noch mal ganz anders hingucken und diese Differentialdiagnosen wirklich im Kopf haben. Und leider sind auch unsere Untersuchungsmethoden bei Frauen viel weniger hilfreich wie bei Männern. Und deswegen sind wir eben gerade, wenn jetzt jemand kommt, der ein gewisses Alter hat, ja, das ist bei Frauen ab der Menopause, dass sie dann tatsächlich die Männer ja aufholen, was die Anzahl der Erkrankungen, gerade Herzinfarkt, Durchblutungsstörung anbelangt, dass wir da wirklich genauer gucken. Unter 50, also vor der Menopause, kann man Gott sei Dank sagen, ist es extrem selten, dass Frauen Durchblutungsstörungen haben. Und da können wir natürlich bei Symptomen auch ein bisschen gelassener sein.
Aber das finde ich auch nochmal einen wichtigen Hinweis. Einmal, dass es auch bei Männern häufig gar nicht unbedingt die typischen Symptome nur sind. Und gerade bei Frauen vielleicht dann auch nochmal ganz andere Symptome dazukommen. Dass man da eher sagt, also durchaus auch mal irgendwelche seltsamen Symptome, die man jetzt gar nicht unbedingt aufs Herz bezieht, ernst nehmen und lieber einmal zu viel abklären lassen, weil sich vielleicht doch dahinter auch was Ernsteres verbergen kann und das nicht irgendwie als Lappalie abtut, dass man Richtig. Halt da jetzt immer ein bisschen Magenstechen hat oder einem was im, keine Ahnung.
Richtig. Und da siehst du unsere tägliche Arbeit, dass wir einerseits keine Panik machen sollten und andererseits natürlich Symptome nicht übersehen dürfen. Und dieser Spagat ist sehr, sehr groß. Und manchmal ja, ist es einfach Intuition. Dazu kommt noch, was du auch angesprochen hast, dass Frauen, gerade die ältere Generation noch, nicht gewohnt ist, auf ihre Beschwerden zu hören, weil die Nachkriegsgeneration einfach so erzogen wurde, dass man halt weniger auf sich achtet, ja, sondern eher darauf, dass es den anderen und der Familie gut geht. Und das ist übrigens auch ein Grund, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Frauen viel, viel später und oft leider auch zu spät den Notarzt rufen und erst dann, wenn es gar nicht mehr geht, handeln und ins Krankenhaus gehen und dann leider der Infarkt oft schon gelaufen ist. Also von daher wirklich wichtiger Appell bei Frauen, die für sich Beschwerden haben, die sie nicht erklären können, die ihnen komisch vorkommen, ja, die sollten wirklich zum Arzt gehen und das abklären lassen.
So, ihr beiden, sind wir jetzt am Schluss angelangt?
Theoretisch könnten wir wahrscheinlich noch Stunden über dieses Thema reden. Es ist ja höchst spannend.
Ja.
Und betrifft auch jeden im Alltag.
Aber ich glaube, wenn wir das zu lange machen, dann werden ab einer gewissen Zeit die meisten wahrscheinlich nicht mehr bei uns sein. Oder wir entwickeln einen Einschlaf-Podcast, dann könnten wir jetzt noch eine Stunde über Symptome reden und würden sicherlich vielleicht noch ein anderes Klientel ansprechen. Na, Spaß beiseite. Ich glaube, ihr habt, und Markus, du vor allem, einen sehr guten Überblick über die Symptome gegeben, was wirklich schwer ist. Und ich kann nur empfehlen, hört euch lieber diesen Podcast an, als wie ihr im Google euch informiert über irgendwelche Symptome, weil Google ist halt kein Allheilmittel und das, was du heute jetzt mit uns ausgetauscht hast, bringt, glaube ich, auf den Punkt viel mehr Informationen und Input. Und ich glaube, die Message, dass man auf sich und seinen Körper achten soll, ist, glaube ich, am Schluss auch noch rübergekommen, dass man schon achtsam damit umgehen soll und vielleicht lieber einmal mehr als wie einmal zu wenig sich beim Arzt informieren sollte.
Ja, ich habe noch eine andere Idee, Thomas. Wir haben ja in unserer Podcast-Reihe Hand aufs Herz 3 Folgen über Symptome produziert. Und da haben wir praktisch das, was wir heute jetzt wirklich im Schnelldurchgang und trotzdem hat es so lange gedauert, ja, nochmal etwas ausführlicher beschrieben. Und ich glaube, jeder, der sich jetzt sagt, ich möchte es nochmal ein bisschen genauer haben, der kann sich ja gerne die entsprechenden Folgen von unserem Podcast anhören und dort nochmal mehr ins Detail gehen.
Sehr gute Idee, Bettina.
Ich hätte auch noch ein Abschlussangebot gerne von unserer Seite aus. Gerade wenn wir es ja drum hatten, dass akut Probleme auftreten können, akut Hilfe not tut, haben wir bei uns im Haus ja ein Ersthelferangebot. In jedem Bereich gibt es ausgebildete Ersthelfer, an die man sich sofort wenden kann, beziehungsweise die sich entsprechend kümmern. Und jeder Mitarbeiter kann sich auch zu einem solchen Ersthelfer ausbilden lassen. Und dafür möchte ich auf jeden Fall Werbung machen. Ist eine tolle Sache. Je mehr um mich herum Ahnung haben, was man im akuten Notfall tun kann, umso schneller und besser ist auf jeden Fall auch jedem geholfen. Und daneben gibt es natürlich auch noch Angebote übers EMS mit Vorsorgeuntersuchungen. Würde jetzt hier alles ein bisschen weit führen, aber einfach nur den Hinweis wollte ich auch noch mitgeben.
Ich glaube, abschließend kann man feststellen, dass die Firma Leonhard Weiß sich auch um das Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in medizinischer Hinsicht kümmert, weil du gerade den Ersthelfer und die Ersthelferin angesprochen hast. Das ist ja wirklich ein Standardprozedere bei euch und ich glaube, egal in welchem Bereich man jetzt unterwegs ist, sind irgendwo Ersthelfer festgelegt, die dann auch in Notfall kommen. Also das darf man durchaus noch positiv zum Abschluss betonen.
Ja, ist auf jeden Fall eine tolle und wichtige Sache.
So, ihr beiden, darf ich nun den Ausklang einleiten und mich herzlich bei euch beiden bedanken für den heutigen Talk über Symptome und uns gemeinsam einen schönen Abend wünschen.
Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal in diesem Setting hier.
Ja.
Dankeschön, tschüss. Markus, dankeschön, Thomas.
Tschüss.
Das waren unsere heutigen Gelbtöne. Vielen Dank fürs Zuhören. Doch bevor du abschaltest, gib uns außerdem eine kurze Rückmeldung. Wie hat dir die heutige Episode gefallen? Hinterlasse uns gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, dich beim nächsten Gelbton wieder bei uns zu haben. Bis dahin, wir hören uns.